Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Glück in Partnerschaft und Familie. Mein Name ist Christine Weigel, ich bin ausgebildete Schauspielerin und im Beirat der Deutschen Familienstiftung. Das Ziel der Stiftung ist es, Partnerschaft zu stärken. Mit dem Frauenarzt Professor Spätling und dem Psychologen um Helmut Flex haben wir den wissenschaftlich fundierten Ratgeber Glücklich als Paar, glücklich als Familie bei Goldmann veröffentlicht. Aus diesem Buch möchte ich euch berichten. In der letzten Folge waren wir bei der Frage stehen geblieben, was Gerechtigkeit eigentlich heißt. Bevor wir in das tägliche Alltagschaos einsteigen und darüber diskutieren, ob man in einer Familie besser Einzelaufgaben delegiert oder Verantwortungsbereiche, wie man überhaupt einen Überblick über das bekommt, was jeden Tag getan werden muss, und wie man Familienmitglieder sanktioniert, die sich lieber in ihren Sitzsäcken verstecken, als die Spülmaschine auszuräumen, brauchen wir erst einmal einen Überblick. Über die Frage, was Gerechtigkeit heißt, hat sich Alan Page Fiske Gedanken gemacht. Er ist Professor für Anthropologie an der University of California in Los Angeles und versucht herauszufinden, was menschliche Beziehungen ausmacht und ob es dabei von Kultur zu Kultur Unterschiede gibt. Schon in den 1990er Jahren entwickelte er ein spannendes Konzept, das uns an dieser Stelle weiterhelfen kann. Die vier elementaren Formen der Gemeinschaft. Er sieht vier verschiedene Modelle der Gerechtigkeit. Erstens, das Bedarfsprinzip. In einer Gemeinschaft, in der alle eine gemeinsame Identität teilen, bekommt jeder so viel, wie er braucht. Zweitens, das Anrechtsprinzip. In Gemeinschaften, in denen manche Personen viel Macht haben und manche wenig, bekommt jeder das, was ihm, oft aus Sicht der Oberen, zusteht. Drittens, das Gleichheitsprinzip. In Gemeinschaften, in der trotz individueller Unterschiede jeder als gleich angesehen wird, muss jeder für das, was er bekommt, genauso viel zurückgeben. Viertens, das Leistungsprinzip. In Gemeinschaften, in denen die Mitglieder untereinander Handel betreiben, versucht jeder von den anderen so viel zu bekommen wie möglich. Führt man sich nun unterschiedliche Paarbeziehungen aus dem eigenen Umfeld vor Augen, muss man nicht lange nachdenken, um Parallelen zu finden. Da gibt es Familien, in denen ein Elternteil sehr viel Geld in das eigene Hobby investiert, weil sie oder er meint, das zu brauchen. Siehe das erste Prinzip, Bedarfsprinzip. In hierarchisch organisierten Beziehungen bestimmt die Frau oder der Mann, wie viel Taschengeld die anderen Familienmitglieder bekommen. Das wäre das zweite Prinzip, Anrechtsprinzip. Dann gibt es Familien, die haarklein aufrechnen, welche Handgriffe jeder für die Gemeinschaft getan hat und wo der eine aus Protest den Mülleimer nicht runterbringt, wenn der andere die Brotmaschinen nicht zusammengeklappt hat. Prinzip Nummer 3, Gleichheitsprinzip. Und schließlich Nummer 4, Leistungsprinzip. Das sind die Familien, in denen jeder versucht, so viel Geld, Zeit oder Aufmerksamkeit für sich selbst herauszuschlagen, wie nur irgend möglich, ganz gleich, ob es dafür einen Bedarf gibt oder nicht. Was wir davon halten? Keines dieser vier Prinzipien ist eine gute Grundlage für eine glückliche Beziehung. Denn ein Paar oder eine Familie ist kein Hotel wie beim Bedarfsprinzip, kein Königreich wie beim Anrechtsprinzip, keine Genossenschaft wie beim Gleichheitsprinzip und auch keine Firma wie beim Leistungsprinzip. Ja, was aber dann? Denken wir Gerechtigkeit einmal neu, mit einer komplett anderen Perspektive. Eine, die der individuellen Unterschiedlichkeit der Frauen, Männer, Mädchen und Jungen gerecht wird. Eine Perspektive, bei der es nicht ums Nachrechnen und auch nicht ums Gewinnen geht, sondern um Chancen, um Talente und um Leichtigkeit. Wir sind davon überzeugt, dass es in Paaren und Familien am glücklichsten zugeht, wenn jeder genau das macht, was er am besten kann. Man kann es auch gerne das Talentprinzip oder das Kompetenzprinzip nennen. Das sorgt nicht nur für viel bessere Laune, sondern auch für wesentlich bessere Ergebnisse. Der Grund ist klar. Immer wenn ihr versucht, alles genau gleich aufzuteilen, wenn ihr also mit Excel-Tabellen und mit Aufgaben ankommt, hat jeder nur seine eigene Pflichtenliste im Blick. aber nicht die größere, die gemeinsame Sache. Jeder kämpft also darum, möglichst wenig tun zu müssen oder möglichst viel von den anderen zu bekommen, aber nicht um das Glück für alle. Und jeder kommt immer wieder in die Lage, Dinge tun zu müssen, die er nicht gut kann oder die ihm überhaupt keinen Spaß machen. Kochen, Steuererklärung schreiben, Urlaube planen. In den meisten Beziehungen kann das einer besser als der andere. Der Perspektivenwechsel weg von den vielen To-Do-Listen und hin zum gemeinsamen Glück funktioniert natürlich nur auf Grundlage einer Haltung der Großherzigkeit. Wer sein Leben mit Egozentrikern teilt, kommt mit dem Talentprinzip wahrscheinlich nicht weit. Doch angenommen, ihr habt das Glück, das Leben mit großherzigen Menschen zu teilen, wie wäre es, wenn ihr statt Aufgaben kleinteilig gegeneinander aufzurechnen, so etwas wie große Verantwortungsbereiche festlegt? So ist zum Beispiel die eine Person zuständig für die Bildung und Hobbys der Kinder, für Arztbesuche, den Garten und die tägliche Versorgung mit Pausenbroten, Snacks und Getränken und für jeglichen Ärger mit Falschparkerstrafzetteln und der Schule. In Ministerien gesprochen wäre diese Person also Bildungsminister, Gesundheitsminister, Minister für Ernährung und Landwirtschaft und Justizminister. Die andere Person würde sich dann zum Beispiel kümmern um WLAN, Transport und Reisen, also das Ministerium für Digitales und Verkehr, um Geldfragen und Versicherungen, Finanzministerium, um alles, was im Haus getan werden muss, Bauminister, und um Events mit Freunden und Familien, Außenminister. Es gibt Familien, die auch ihren Kindern bestimmte Großprojekte auftragen. So ernennen sie zum Beispiel ein Kind zum Zero-Waste-Beauftragten oder zum Stromsparaufpasser, sozusagen das hauseigene Ministerium für Klimaschutz. Es sollte bei der Aufteilung immer darum gehen, wer kann was am besten und wem fällt was am leichtesten. Schließlich kommt es darauf an, sich miteinander zu organisieren. Und das ergebnisorientiert. Man sollte sich hier gegenseitig fördern, sodass jeder das tun kann, was ihm liegt und was für beide funktioniert. Es ist natürlich sinnvoll, dass der jeweils andere so im Bilde ist, dass er im Notfall temporär alle Aufgaben übernehmen kann. Gleichberechtigung bedeutet also hier, dass jeder gleichberechtigt und gleich verpflichtet ist, sich nach seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten für das gemeinsame Ergebnis einzusetzen. Gleichberechtigung im Sinne einer völligen Gleichheit funktioniert erfahrungsgemäß nicht, da somit nur eine Konkurrenzsituation entsteht. Auch Gerechtigkeitskonzepte aus anderen Bereichen funktionieren für Familien nicht, denn eine Familie ist, wie vorher schon gesagt, kein Hotel, kein Königreich, keine Genossenschaft und auch keine Firma. Sobald alle Ergebnisse als gemeinsame Ergebnisse betrachtet werden, entsteht Konkurrenz erst gar nicht. Das mag eine Idealvorstellung sein, aber kann durchaus als Ziel angestrebt werden. Wir sind der Überzeugung, dass die Kombination aus Talentorientierung und Großherzigkeit der Unterschiedlichkeit nicht nur von Männern und Frauen gerecht wird, sondern der Individualität aller Menschen, die glücklich miteinander leben wollen. Was ist dabei eigentlich mit dem Faktor Geld? Geld macht nicht glücklich, heißt es. Was aber, wenn in einer Beziehung eine Person sehr viel Geld verdient, die andere aber nicht? Das ist in Deutschland häufig der Fall und zumeist sind es die Frauen, denen weniger Geld überwiesen wird. Auch wenn sich das pro Monat nicht allzu deutlich zeigt, summiert sich die Kluft im Lauf des Lebens doch zu einem ziemlichen Graben auf. Über das gesamte Erwerbsleben hinweg betrachtet, verdienen Frauen nur etwas mehr als die Hälfte im Vergleich zu dem, was Männer im Laufe ihres Lebens verdienen, also in rund 40 Jahren. Laut Bertelsmann Stiftung heißt das in Zahlen, in Preisen von 2015, westdeutsche Frauen verdienen insgesamt 830.000 Euro, Männer 1,5 Millionen Euro. In Ostdeutschland kommen Frauen im Schnitt auf 660.000 Euro, Männer auf knapp 1,1 Millionen Euro. Damit verdienen hochqualifizierte Frauen im Schnitt so viel wie gering qualifizierte Männer. Das gilt aber nur bis zum Geburtsjahr 1974. Jüngere Akademikerinnen holen auf. Das ist der Grund für das hohe Armutsrisiko alleinerziehender Frauen Und das ist auch der Grund dafür, warum Rentnerinnen im Supermarkt manchmal nur Kartoffeln, Milch und Zwieback aufs Kassenband legen. Verdient in einer Beziehung einer viel und einer wenig und kombiniert sich diese Lage dann noch mit einer ungeeigneten Vorstellung von Gerechtigkeit, dann kann das für sehr schlechte Stimmung sorgen. Denn wie fühlt sich die eine Person, wenn die andere behauptet, die Sorge für Kinder und Haus sei keine Wertschöpfung und deshalb sehe sie nicht ein, den Gewinn aus der eigenen Erwerbsarbeit mit der Familie zu teilen? Wie geht es Menschen in einer Beziehung, wenn ein wesentlicher Teil der gemeinsamen Zeit mit Diskussionen darüber zugebracht wird, wer den nächsten Einkauf, die nächste Tankfüllung, den nächsten Restaurantbesuch bezahlt und wie viele Euros und Cents der eine dem anderen am Monatsende noch schuldet? Was heißt es für eine Beziehung, wenn der eine dem anderen beweisen muss, dass er wirklich neue Socken braucht? Was passiert mit der Liebe, wenn jeder das Gefühl hat, er kommt zu kurz oder er hat zu viel gegeben? Studien zeigen, dass in Beziehungen Streitereien um Geld zu den häufigsten Konfliktherden gehören. Jede 10. Beziehung zerbricht an diesem Thema. Jeder 3. fühlt sich in seiner Beziehung finanziell ausgenutzt, so das Ergebnis einer Umfrage des Marktforschungsinstituts YouGov im Auftrag von Weltsparen. Eine Forsa-Umfrage im Auftrag von Rabo Direkt zeigte, wie wichtig der solide Umgang mit Geld in Beziehungen sein kann. Gut 2/3 der Befragten findet, dass gemeinsam Erspartes ein Paar zusammenschweißt. Auf der anderen Seite ist etwa die Hälfte der Befragten so sauer, wenn der Partner oder die Partnerin das Geld für unnütze Dinge ausgibt, dass sie über eine Trennung nachdenken. Dass sowohl Frauen als auch Männer finanziell unabhängig sein wollen und sich Transparenz in der gemeinsamen Kasse wünschen, ist relativ neu. Vor 30 Jahren noch wussten viele Frauen nicht, wie sich das Familieneinkommen zusammensetzt, wie hoch die tatsächlichen Ausgaben der Familie waren und ob Einnahmen und Ausgaben übereinstimmten. Nach dem Motto, ach, das macht mein Mann, was mein Mann verdient, das weiß ich nicht. Manchmal war auch die Frau die Finanzministerin der Familie. Heute gibt es nur noch wenig Paare, in denen nur einer Geld verdient oder nur einer das Geld verwaltet. Meistens tragen beide zum Haushaltseinkommen bei. Es herrscht eine größere Transparenz. Und doch gibt es oft keine konkrete Idee, wie sich das leidige Thema Geld organisieren lässt. Legt man die Konten zusammen, behält jeder sein Konto oder öffnet man für gemeinsame Projekte Zusatzkonten? Die Idee ist klar. Wir müssen es irgendwie gerecht machen. Aber wie genau? Darüber entstehen viele Diskussionen, oft auch Streit, aber keine konkreten Lösungsmodelle. Die Logik oder die Handhabbarkeit sind oft nicht die Knackpunkte, um die gestritten wird. Das Problem sitzt tiefer. Ob man Geld hat oder ob man kein Geld hat, ist in unserer Gesellschaft eine existenzielle Frage. Ohne Geld keine Wohnung, ohne Wohnung kein Job, die Angst vor dem Absturz ins Nichts. Die Verarmungsangst sitzt bei vielen Menschen tief und kann sich aus psychologischer Sicht zu einem gravierenden Problem entwickeln, das ein glückliches Zusammenleben fast unmöglich macht. Übrigens findet ihr in unserem Buch »Glücklich als Paar, glücklich als Familie« im Kapitel »Arbeiten« einen sehr interessanten und lesenswerten Gastbeitrag zum Thema »Trennung ist teuer« von Stefanie Gröner, die Fachanwältin für Familienrecht ist. Geld ist also eine Frage des Vertrauens. Trauen wir uns, ein gemeinsames Konto zu haben? Traue ich meinem Gegenüber, dass er mir das Konto nicht leer räumt? Finde ich es richtig, die alleinige Kontrolle über mein 4-mal so hohes Gehalt aufzugeben? Es ist für das Glück einer Beziehung zentral, sich über dieses Thema zu unterhalten und zu schauen, wie man das regeln möchte. Und es liegt auf der Hand, dass diese Fragen einfacher zu klären sind, wenn beide Partner etwa gleich viel Geld verdienen. Traditionell hat man das nicht so gesehen. Und viele Menschen meinen heute immer noch, dass es ein Paar zusammenschweißt, wenn sich der Besserverdiener verpflichtet fühlt, den Schlechterverdiener zu unterstützen. Oder es heißt, es sei schon organisatorisch ein Ding der Unmöglichkeit, wenn beide Partner gleich viele Chancen im Job wahrnehmen und sich beruflich verwirklichen wollen. Patrick Ijizuka vom Cornell Population Center, der Cornell University zeigte im Jahr 2018, dass die Lebenswelt heutiger Paare ganz anders aussieht. Seine Studie belegte erstmals empirisch, dass Paare tendenziell dann heiraten, wenn sie gemeinsam genauso viel verdienen wie andere Menschen in ihrem Umfeld. Dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit zusammenbleiben, wenn sie gleich viel verdienen. Und dass sie sich wahrscheinlich trennen, wenn es ihnen wirtschaftlich nicht gut geht. Ishizuka fand übrigens keine Anhaltspunkte dafür, dass für die Stabilität einer Beziehung das Einkommen des Mannes wichtiger ist als das der Frau. Entscheidend seien wirklich die gemeinsamen Ressourcen des Paares. Doch wie und wo bringt man diese Ressourcen unter? Wie verwaltet man sie so, dass hinterher beide glücklich sind? Dazu gibt es verschiedene Kontomodelle, die wir euch übersichtlich in unserem Buch vorstellen. Ihr findet im Kapitel Arbeiten dazu Abbildungen, Vor- und Nachteile und weiterführende Informationen, um euch bei der Frage zu unterstützen, welches Kontomodell am besten zu euch passt. Ob ihr mit einem oder mit zwei, drei Konten lebt, wie man sich auch entscheidet. Immer sollte man daran denken, dass das, was in der Partnerschaft erreicht wird, das gemeinsame Ergebnis ist, also von beiden Partnern erreicht wurde, weil beide an einem Strang ziehen, auch wenn die viele Arbeit in unserem Arbeitsmarkt unterschiedlich in Euro und Cent vergütet wird. Doch wann ist der richtige Zeitpunkt, über Geld zu sprechen? Laut einer repräsentativen YouGov-Umfrage für Weltsparen unterhalten sich 4% der Paare schon beim ersten Date übers Geld. Jeder Zehnte packt das Thema immerhin vor dem ersten gemeinsamen Urlaub an. Fast ein Drittel der Befragten reden erst übers Geld, wenn sie in eine gemeinsame Wohnung ziehen. Und dann gibt es noch einige wenige Paare, die über Geld erst reden, wenn sie heiraten, etwa 6%, oder eine Familie planen, 5%. Heute teilen die meisten Paare die Vorstellung, dass jeder alles haben kann. Also Kinder, Karriere, Kultur, wenn wir unter Kultur einmal alles fassen, was mit Hobbys und Ausgehen und gesunder Ernährung und Kreativität und Kaffee und Yoga und sonstiger Selbstfürsorge zu tun hat. Jeder dieser Lebensbereiche verspricht das Gleiche. Erfolg, Erfüllung, ja, vielleicht sogar Erleuchtung. Und jeder Lebensbereich kann nur dann sein Potenzial entfalten, wenn wir viel Zeit, viel Geld und viel Energie hinein investieren. Eine glänzende Karriere in der Industrie ist mit einer 20-Stunden-Woche immer noch sehr ungewöhnlich. Mütter und Väter mit sehr hohem Anspruch an ihre Elternrolle sind unglücklich, wenn sie ihre Kinder nur 30 Minuten lang sehen, bevor sie Gute Nacht sagen. Und wer hohe Ansprüche an sportliche oder musikalische oder künstlerische Erfolge hat, der wird auch in diesem Gebiet nicht viel erreichen, wenn er samstags mal eben 10 Minuten investiert. Mal ehrlich. Kein Mensch kann in allen diesen Bereichen gleichzeitig Top-Leistungen bringen. Es funktioniert einfach nicht. Auch mit nur 4 Stunden Nachtschlaf funktioniert das nicht. Und wenn man nicht aufpasst, führt genau dieses alles erreichen wollen schnurstracks in den Burnout. Und dann erreicht man gar nichts mehr. Frustrierend? Nur dann, wenn man auf diesem alles wollen beharrt. Es geht ja auch anders. Das zeigt zum Beispiel Ellie Oldenburg, die als Expertin für New Work und Diversität bei Google arbeitet, die außerdem selbstständig als Gastgeberin von Salons und als Rednerin arbeitet und neben all dem auch noch Mutter ist. Wie sie das geschafft hat? Indem sie sich eines Tages dazu entschied, und ich zitiere, ihre Arbeit, um ihr Leben zu bauen und nicht umgekehrt. Was uns das wieder zeigt? Zum Problemlösen braucht es keinen Kraftakt, sondern einen Perspektivenwechsel. Wie wäre es also, wenn Partner damit aufhören, ihr Leben immer zu der Arbeit anzupassen, sondern stattdessen ihre Arbeit dem Leben anpassen? Das heißt konkret, wenn ich mich dann gesund und glücklich fühle, wenn ich jeden Tag x Stunden mit den Kindern verbringe, jeden Tag x Stunden Schlaf habe, jeden Tag x Stunden Zeit habe, um ein wenig das zu tun, was mir einfach nur Spaß macht. Wie viele Stunden bleiben dann überhaupt noch für Erwerbsarbeit übrig? Wie viel Karriere passt da hinein? Es ist uns bewusst, dass ein derartiger Perspektivenwechsel nur dann funktioniert, wenn das Geld, das jemand in 32 Stunden verdient statt in 40, zum Leben überhaupt ausreicht. Insofern ist diese Diskussion eine Luxusdiskussion. aber vielleicht doch für mehr Paare relevant als gedacht? Die Soziologin Jutta Almendinger jedenfalls hat vorgeschlagen, dass sowohl Mütter als auch Väter nur noch 32 Stunden pro Woche arbeiten. Für 2/3 der Mütter ändert sich also kaum etwas, weil sie ohnehin schon in Teilzeit sind. Aber für die Väter, von denen nur jeder 14. nicht Vollzeit arbeitet. Wie viele von den Vätern wären bereit zum Umdenken? Und wäre dieses weniger überhaupt ein Verzicht oder vielmehr ein Gewinn für das gemeinsame Glück? Wenn wir nun nochmals darüber nachdenken, was wir in dieser und der vorhergehenden Episode unseres Podcasts besprochen haben, dann wird klar, dass die Frage nach der Gerechtigkeit in Beziehungen schwer zu beantworten ist. Was klar ist? Mit dem Taschenrechner geht das nicht und das ist sogar kontraproduktiv. Die Erfahrung zeigt vielmehr, dass in besonders glücklichen und stabilen Partnerschaften niemand auf exakter Gegenleistung besteht. Dieses Mindset findet sich eher in Beziehungen, die unglücklich und instabil sind. Ein Großteil der Verteilungsprobleme in Beziehungen geht auch gar nicht auf den Egozentrismus, die Inkompetenz oder den mangelnden Willen der Beteiligten zurück. Diese Probleme haben auch nichts damit zu tun, dass es einem Mann in einer langjährigen Beziehung typischerweise nicht gelingt, seine Frau zu verändern und dass auch Frauen trotz jahrelanger Umerziehungsversuche am Ende immer noch den gleichen Mann haben wie zu Beginn der Beziehung. Viele Paarprobleme sind keine persönlichen, keine psychologischen Probleme, sondern Strukturprobleme. Steuern, Kita, die schlechte Bezahlung vieler typischer sogenannter Frauenjobs. All das lässt sich nicht am Küchentisch lösen. Das ist die schlechte Nachricht. Und zugleich aber auch die gute. Denn dann kann man das, was man gerade leider nicht ändern kann, auch einmal ausblenden und sich darauf konzentrieren, worauf es doch eigentlich ankommt. Die gemeinsame Liebe. Und falls ihr doch bei dem ein oder anderen Punkt etwas Hilfe benötigt, findet ihr wie immer in unserem Buch »Glücklich als Paar, glücklich als Familie« am Ende des Kapitels Arbeiten, unsere wertvollen Glücksretter für euch zum Nachlesen. Übrigens lohnt es sich, dran zu bleiben, denn auch in der nächsten Episode werden wir wieder ein spannendes und wichtiges Thema besprechen. Den Wahnsinn an einigen Tagen, das Allerschönste an anderen Tagen. Das Thema Kinder und Erziehung. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt vielleicht etwas für die Stärkung eurer Partnerschaft mitnehmen können. Wir würden uns freuen, wenn ihr euch das Buch mit vielen weiteren Hinweisen, Diagrammen und dem Literaturverzeichnis zulegt, Freunden empfehlt und vielleicht auch die Arbeit der Deutschen Familienstiftung mit einem kleinen monatlichen Beitrag und einer Bewertung unterstützt. Informationen dazu und Links findet ihr in der Episodenbeschreibung und auf der Seite der Deutschen Familienstiftung. Bis zum nächsten Mal, eure Christine.